Die letzten Tage, da war es so, dass wir oft oder meistens den Bibelabschnitt gelesen haben, den wir heute zusammen betrachten wollen. Ich will heute was anderes oder ein bisschen die Regel durchbrechen. Ich würde Tim bitten, wenn Tim mitmacht, aus dem Buch von C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, einen kurzen Abschnitt zu lesen. Tim, würdest du einspringen?
Die große Sünde. Ich komme nun zu dem Bereich der christlichen Ethik, in dem sie sich am deutlichsten von allen anderen ethischen Systemen unterscheidet. Es gibt ein Laster, von dem kein Mensch auf der Welt frei ist, das jeder Mensch verabscheut, wenn er es bei anderen beobachtet und das außer den Christen kaum jemand bei sich selbst wahrnimmt. Ich habe Leute zugeben hören, sie seien übellaunig oder könnten sich bei Frauen oder Alkohol nicht zurückhalten, ja sogar, dass sie Feiglinge seien. Doch ich glaube nicht, dass ich schon einmal gehört habe, wie jemand, der kein Christ war, sich selbst dieses Laster bezichtigt hätte. Gleichzeitig sind mir bisher nur sehr wenige Nichtchristen begegnet, die diesem Laster gegenüber bei anderem auch nur einen Hauch von Nachsicht gezeigt hätten. Mit keinem Charaktermangel kann sich ein Mensch so unbeliebt machen und keiner ist uns bei uns selbst so wenig bewusst. Und je mehr wir selbst davon befallen sind, desto mehr verabscheuen wir ihn bei anderen.
Ich bin auf diesen Abschnitt aus diesem Buch erst aufmerksam geworden, als die Überschrift der Unterrichtsstunden schon durchgegeben waren. Sonst hätte ich heute hier eine andere Überschrift hingestellt, und zwar die große Sünde. Aber ihr wisst ja schon sozusagen, was gerade in diesem Abschnitt beschrieben wurde. In dem nächsten Satz beschreibt C.S. Lewis dann, dass es der Hochmut ist. Und ich denke, als ich mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, es ist tatsächlich so, dass wir wenig Dinge so schwer an uns selbst erkennen können wie Hochmut und Stolz. Es gibt wenig Dinge, die andere an uns so sehr hassen wie Hochmut und Stolz. Und deswegen denke ich, nicht nur aus diesem Grund, es ist eigentlich ein Herzstück, was wir jetzt auch betrachten dürfen aus dem Petrusbrief, weil es auch indirekt alle Themen, die wir auch bisher gehört haben, mit einschließt. Aber bevor wir jetzt auch diese Gedanken, die Petrus uns sagen möchte, die genauso aktuell sind im Jahr 2016, bevor wir uns auch diesen Gedanken widmen wollen, bitte ich, dass wir uns erheben und gemeinsam beten, dass Gott uns segnen möchte. Vater, ich danke dir für diese wichtigen Worte, die wir jetzt auch betrachten dürfen, die so aktuell sind und unser Leben absolut betreffen, und zwar jeden Einzelnen, der hier in den Reihen sitzt, mich ganz persönlich auch besonders. Und ich danke dir, dass ich mich auch mit diesem Thema auch beschäftigen durfte, dass ich es schon seit Jahren tun darf, dass du auch zu mir redest und auch mir immer wieder Dinge groß werden lässt. Und ich danke dir dafür, dass wir deinen Geist bitten dürfen, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest, jedem Einzelnen das schenkst und groß werden lässt, was für jeden Einzelnen wichtig ist. Und ganz besonders, dass wir uns selbst aus deinen Augen sehen, weil wir selbst können es an uns nicht erkennen, wenn wir hochmütig oder stolz sind. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns dafür die Augen öffnen möchtest. Amen. Als wir die Telefonkonferenz hatten und es darum ging, die Themen, ja, ich sag mal, auszusuchen oder auch, ja, wo man sozusagen noch alles sozusagen ein bisschen den Freiraum hat, sich zu entscheiden, war für mich eigentlich relativ schnell klar, womit ich mich beschäftigen möchte, was mein Thema ist. Und ich denke, ich werde es euch auch in den nächsten paar Minuten ein bisschen deutlich machen können, wieso das Thema für mich persönlich einfach wichtig ist. Und man könnte es genauso eigentlich überschreiben, Demut, der Weg zu Gott. Und auch das werden wir kurz streifen, wie wichtig eigentlich diese Eigenschaft ist. Und ich glaube, keiner von euch im Raum ist sich dessen so richtig zu 100% bewusst, was Demut wirklich, wie wichtig Demut eigentlich ist. Und ich denke, es ist uns auch schwer, Demut richtig zu verstehen. Was ist Demut in meinem eigenen Leben? Und Petrus gibt uns da eigentlich auch einige sehr wichtige Punkte zu verstehen, wo wir uns selbst auch prüfen dürfen, wo wir uns hinterfragen dürfen. Und wie gesagt, für mich war es einfach so, ich habe die Entdeckung gemacht, dass ich glaube, es gibt fast keine Eigenschaft, die Gott so hasst wie Hochmut und Stolz. Wenn ihr durch die Bibel schaut, ich habe mich mal für eine Bibelstunde vorbereitet und dann habe ich gelesen, dann wurde es mir irgendwie klar, wie Gott den Hochmütigen beschreibt, wie Gott den Hochmütigen sieht. Und ich habe dann irgendwie hin und her geblättert und ich bemerkte, es gibt nicht nur eine Bibelstelle, wo Gott einen Hochmütigen regelrecht abkanzelt und abstraft. Und es ist unmöglich, in die Gegenwart Gottes zu gelangen, solange wir hochmütig oder stolz sind. Und deswegen ist es mir persönlich wichtig geworden, und ich habe mich da ein bisschen beschäftigt, vor allem, wie gesagt, das ist auch ein Thema, das sage ich ganz offen und ehrlich, von dem ich definitiv nicht frei bin. Ich denke, davon seid ihr alle nicht frei. Es ist nur die Frage, jeder hat natürlich seine eigenen Laster. Und ich denke und bin überzeugt und durfte das auch immer wieder erleben, dass das schon eine Angriffsfläche ist, wo der Teufel mir persönlich versucht, die Schlingen für mein Leben zu stellen. Und ich durfte aus diesem Grund einfach Gott danken, dass er auf diese Art und Weise zu mir gesprochen hat, dass er mir diese Dinge groß werden hat lassen. Ich habe den Abschnitt 1. Petrus 5 bis 11 in 3 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt, den habe ich überschrieben, von Vers 5 bis 6, vergessene Werte der Neuzeit, dann Vers 7, Gottes Angebot, und Vers 8 bis 11, die Notwendigkeit der Demut. Ich will nicht behaupten, dass es früher alles besser war. Ihr kennt das. Ich kann das nämlich nicht beurteilen. Ich bin 29 Jahre alt und bewusst habe ich vielleicht 15 Jahre meines Lebens so richtig wahrgenommen, wie die Gesellschaft ist, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Aber was sind 15 Jahre? Und ich finde es wäre absolut vermessen und ich sag's mal, ich lehne mich aus dem Fenster schwachsinnig, wenn ich behaupten würde, vor 50 Jahren war alles besser. Ich sage einfach, vor 50 Jahren war alles anders. Genauso wie vor 100 Jahren alles anders war. Und ich kann es nicht vergleichen, was besser oder schlechter ist. Vielleicht kann ich in 50 Jahren, wenn mir Gott noch 50 Jahre schenkt, auf das Jahr 2016 zurückblicken und kann einen Vergleich ziehen zum Jahr, was weiß ich, 2060 oder 2050. Aber ich kann nicht irgendwie hier diese Vergleiche in dem Sinn ziehen. Aber eine Sache, und das bemerke ich, hat sich relativ kurzfristig eigentlich so eingeschlichen oder verändert, und das bemerke ich einfach schon bei uns auf der Arbeit. Die neuen Mitarbeiter, die in unsere Abteilung kommen, Azubis, die bei uns dann einfach zeitweise in der Abteilung sind, also ganz ehrlich, da kann man eine Dose hinstellen und Selbstbewusstsein abfüllen, das würde noch für 20 Menschen reichen. Also die kommen und die denken schon eigentlich teilweise, dass sie den anderen vorschreiben müssen, wie sie die Arbeit wie die Arbeit zu erledigen ist. Das ist echt bemerkenswert. Also manchmal frage ich mich, wo kommt das her? Und ich glaube, wir sind nun in einer Ellenbogengesellschaft. Jeder muss sich durchsetzen, du kannst deinen Weg gehen und du kannst alles erreichen. Das ist doch heutzutage die Botschaft, die uns der Zeitgeist prägt, wie uns der Zeitgeist prägt. Und ganz ehrlich, wer von euch glaubt nicht, dass ihr alles erreichen könnt? Irgendwie steckt das schon drin. Ich habe mir vor kurzem, als wir auf einem Abendgottesdienst gerade eigentlich ein Thema über den Zeitgeist hatten, also betrachtet auf Bücher, Buch vor 50 Jahren, so bin ich auf das Buch von C.S. Lewis gekommen. Das war das Buch vor 50 Jahren und ein Buch, das 2014 oder 2012 geschrieben wurde. Und das wurde einfach verglichen. Beides christliche Bücher mit völlig unterschiedlichem Inhalt. Wie kann das sein? Wir sehen, es gibt einen Zeitgeist, der massiv wirkt, genauso in eurem Leben. Und ich habe dann sozusagen ein bisschen einfach das Ganze aus einer Distanz betrachtet und ich habe gemerkt, ich bin auch in gewissen Dingen eigentlich betroffen. Der Zeitgeist hat genauso auch Wirkung auf mein Leben. Dass im Endeffekt dieser Glaube an sich selbst, der wächst und der ist groß. Der Glaube an diese Selbstverwirklichung, das wird mittlerweile fast in jedem Bereich suggeriert. Und wenn ihr ehrlich mit euch selbst seid, ihr glaubt es auch. Ich will damit gar nicht sagen, dass es irgendwie verkehrt ist oder negativ. Ich will auch nicht irgendwie sagen, dass Selbstbewusstsein etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil. Ich sage mal, Selbstvertrauen ist kein Stolz. Davon bin ich absolut überzeugt. Und ich möchte es ganz besonders an diejenigen appellieren, die sowieso Probleme haben mit ihrem Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Meistens sind es gerade die Personen, die am ehesten angesprochen sind und denken, das ist an sie gerichtet. Nein, ich denke, betrachtet es einfach aus einer gewissen Distanz. Ihr müsst euer Leben einfach aus einer Entfernung betrachten. Die Gefahr ist nämlich einfach nur das, Selbstvertrauen kann zu Stolz führen. Und davon bin ich absolut überzeugt. Und ein erster Schritt kann sein, dass du glaubst, dass du alles erreichen kannst. Dass dir keine Hindernisse im Weg stehen und dass es eigentlich für dich nur die Treppe nach oben gibt. Es mag vielleicht sein, aber wie sieht das Ganze aus der Sicht Gottes aus? Ist Demut, wenn ich herstehe und sage, ich bin der dümmste Mensch auf Erden, ich bin ein Wurm? Oftmals hat man solche Aussagen auch gehört, dass Leute sich einfach nur niedermachen. Aber eigentlich weiß man ganz genau, das ist gar nicht ehrlich gemeint. Das ist genauso wenig Demut wie Hochmut. Und es gibt auch eine falsche Demut. Die gibt es auch massiv in der Christenwelt. Dass wir uns irgendwie vor den Menschen niedermachen oder auch vielleicht versuchen, niedrig zu halten. Aber eigentlich kommt es darauf, was denke ich in mir selbst, über mich selbst. Was ist meine Gedankenwelt? Wie sehe ich mich? Und wie sieht Gott dich? Das ist eigentlich das, was entscheidend ist für dich und für mich. Petrus, er geht in diesem Abschnitt auf einen ganz bestimmten Bereich ein. Ich möchte jetzt mit euch Vers 5 und 6 lesen. Also 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5 und 6. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ich glaube, dass dieser Punkt ganz wichtig ist für euch, für jeden Einzelnen von euch. Da nehme ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, ich war bei dem Thema am Samstag nicht da, Autoritäten zu haben. Es ist nun mal so, dass je stolzer ein Mensch ist und je mehr Hochmut einfach im Leben da ist, umso schwieriger fällt es uns, Autoritäten anzuerkennen. Umso schwieriger fällt es uns, Menschen wirklich mit wahrem Respekt und Liebe zu begegnen. Und Petrus, er schreibt das Ganze nicht einfach ohne Grund, sondern ganz einfach, und das ist ein immens wichtiger Punkt, ihr seid die Zukunft der Gemeinde. Und Demut und Liebe sind das Bindemittel der Gemeinde. Und wenn es keine Demut mehr gibt oder keine Liebe mehr, dann kann es keine funktionierende Gemeinschaft geben. Schon allein unter diesem Umstand, weil wir unterschiedlich sind. Schon allein, dass wir vergebend sein müssen, dass wir nicht nachtragend sein sollen. All das ist nur möglich, wenn wir uns demütigen und wenn wir Liebe haben, wahre Liebe. Und das steht im absoluten Gegensatz zu Hochmut und Stolz. Ein stolzer Mensch liebt nur sich selbst, mit jeder Faser seines Lebens. Da gibt es keine Liebe für andere. Und ich möchte einfach so parallel begleitend zu diesem Bild, was Paulus hier aufzeigt, noch ein anderes Bild hinzuziehen. Also hier schreibt Paulus an die Jüngeren. Ich finde es bemerkenswert, 4 Verse schreibt Paulus an die Ältesten. Das ist eigentlich ein kleinerer Teil, sage ich mal, wenn man es jetzt nur an die Ältesten nimmt. Es ist höchstwahrscheinlich hat Petrus nicht nur die Ältesten gemeint, sondern auch die Älteren der Gemeinde. Also auch diejenigen, die einfach schon im gehobenen Alter sind, die aber dann auch gewisse Führungsaufgaben in der Gemeinde haben. Und nachdem er sich jetzt intensiv den Ältesten, sozusagen zugewendet hat, kommt er zu den Jüngeren. Und da sind wir jetzt ja genau richtig. Das betrifft uns. Und er sagt zu uns, ordnet euch den Ältesten unter. Kannst du das? In deinem Leben, in der Realität. Und dann sagt er, das finde ich schön, er nimmt aber die Ältesten dann aus diesem Abschnitt gar nicht raus. Das ist jetzt nicht so, dass die dann verschwunden sind, sondern die kommen hier wieder vor. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, er nimmt die Ältesten wieder mit rein ins Boot und sagt, nachdem er die Aufgabe an die Jüngeren gegeben hat, sagt er, aber so soll es in der Gesamtheit ausschauen. Okay, das Bild, was ich einfach nur noch als zusätzliches Beispiel aufzeichnen möchte. Die Ehe. Ihr seid, oder die wenigsten von euch sind verheiratet. Und ich finde, auch das ist, die wenigsten. Es ist in der heutigen Zeit, auch das ist ein Zeitgeist, der uns prägt, die Unterordnung der Frau. Ich meine ganz ehrlich, heutzutage, wenn ich meiner Kollegin sage, dass ich schon in einer gewissen Hinsicht mich auch führend in unserer Beziehung sehe, dass ich halt auch eine gewisse Verantwortung habe, dann denkt die halt, das ist halt noch alles so richtig oldschool irgendwie. Das hat man früher gemacht. Und genauso ist es ja eigentlich schon, dass es die Vorstellungen, die verändern sich immens. Und das ist auch gar keine Seltenheit. Ich meine, meine Frau und ich, wir sprechen uns ab, wenn wir was kaufen. Das ist auch irgendwie oldschool. Heutzutage ist es halt einfach so, das ist mein Geld, das verdiene ich. Das kaufe ich mir einfach davon. Ich habe damit ja kein Problem. Aber damit ist es einfach so, das Bild hat sich verändert. Aber ich will euch eine ehrliche Frage stellen. Wer hat die größere Aufgabe von Gott bekommen in der Ehe? Der Mann oder die Frau? Wieso?
Weil er seine Frau so bewegen soll, wie Christus sie gemeint hat.
Dankeschön. Ganz ehrlich, ich glaube, da ertappe ich mich jeden Tag, wo ich dieser Aufforderung nicht zu 100% nachkommen kann, weil ganz ehrlich, Christus hat die Gemeinde unendlich geliebt. Ich meine, das ist eine Aufgabe, die ist enorm. Ich habe es erzählt, dass wir zum Flughafen gefahren sind, Online-Check-in nicht gemacht haben. Und dann, nachdem wir dann sozusagen eigentlich auf der Warteliste waren, laufe ich und meine Frau total aufgelöst, aufgeregt, und sie hatte die letzte Woche Urlaub. Und ich denke mir dann, Mensch, die hatte Urlaub, wieso hat sie es nicht gemacht? Und im gleichen Moment denke ich mir, wieso machst du ihr eigentlich Vorwürfe? Das ist keine Liebe. Und ich habe mich selbst einfach darin ertappt, Gott erwartet etwas anderes von mir. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Frau wirklich liebe, indem ich ihr dann irgendwie Vorwürfe mache. Letztendlich hätte ich es auch irgendwann machen können. Oder ich hätte sie bitten können, es zu machen. Aber wir sehen, diese Aufgabe, die Gott uns als Männer anvertraut hat, die ist enorm. Und genauso ist es eigentlich auch hier bei dem Bild der Gemeinde. Die Aufgabe, die die Jüngeren bekommen haben, ich sag mal, die ist fast ein Klacks im Vergleich zu dem, was die Ältesten als Aufgabe haben. Ich bin im Haus des Gemeindevorstehers aufgewachsen und ich habe das 1:1 live miterlebt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die wenigsten haben eine wirkliche Ahnung, was es bedeutet, eine Gemeinde vorzustehen. Mir tut es manchmal weh, ich sage da nichts, wenn ich Aussagen höre, wie über Gemeindevorsteher gesprochen wird. Hütet euch bitte davor, weil ihr keine Ahnung habt oder nur sehr wenig Ahnung habt. Und seid euch dessen bewusst, dass ihr an diesem Punkt euch gegen Gott versündigen könnt. Gott erfordert euch auf, sich den Ältesten unterzuordnen. Heißt es, ja, ich meine, diese Unterordnung kann man natürlich auch, sagen wir, unterschiedlich definieren. Und das ist vielleicht für in jeden Einzelnen von euch auch etwas anderes, das Verständnis. In Russland war Unterordnung dass man gesagt hat, wenn der Gemeindevorsteher gesagt hat, es ist so, und dann hat auch die Gemeinde es 1:1 so akzeptiert und hingenommen. Ich glaube für mich persönlich nicht, dass es Unterordnung ist, dass wir einfach blind alles immer 1:1 hinnehmen, sondern Gott hat uns auch einen Menschenverstand geschenkt, wo wir auch reden dürfen. Aber die Frage ist, wie begegne ich meinem Gemeindevorsteher? Was tue ich in der Gemeinde? Versuche ich irgendwie, dadurch, dass ich eine andere Meinung habe, andere von meiner Meinung zu überzeugen und irgendwie eine Front gegen den Gemeindeältesten zu bilden? Da stehen wir alle in der Gefahr, uns selbst zu hinterfragen, wie schaut es aus, deine Unterordnung den Ältesten gegenüber. Aber auch genauso, wieder um auf das Bild der Ehe zurückzukommen. Ich sehe, dass meine Frau als Unterordnung, das sehe ich eigentlich absolut nicht so, dass ich irgendwie dann drüber herrschen soll oder dass ich meiner Frau Befehle austeile und dass sie dann irgendwie meinen Befehlen folgen soll. Ich glaube, jeder, der eine gesunde Beziehung führt, der weiß, dass es damit überhaupt nicht gemeint ist, sich unterzuordnen, sondern es ist ein sich gegenseitig in Liebe tragen. Und ich sehe meine Aufgabe als Ehemann darin, dass ich meiner Frau eine Stütze bin. Das ist es, als stärkeres Geschlecht, dass ich meiner Frau eine Stütze sein kann in den Situationen, in den Momenten, wo sie meine Hilfe braucht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ihr irgendwelche Befehle gebe oder dass ich irgendwas, ich glaube, das habe ich noch nie in unserem Eheleben getan. Wenn ihr wahre Liebe habt, dann ist es ein sich gegenseitig tragen. Und genau das beschreibt hier auch Petrus, indem er sagt, alle ordnet euch einander unter. Und hier möchte ich zu dem nächsten Punkt übergehen. Ich habe diesen Punkt biblisches Zusammenleben genannt. Für mich ist es einfach wichtig geworden, das ist für mich, sich gegenseitig unterzuordnen. Ich denke, die Liste könnte man länger machen. Ich habe jetzt 5 Punkte genommen. Ich denke, vielleicht ist für euch ein Punkt nicht so wichtig. Vielleicht ist ein anderer Punkt für euch wichtiger, der hier nicht draufsteht. Ihr könnt es ergänzen, beliebig. Aber für mich ist es wichtig, ein respektvoller Umgang, das ist möglich, wenn wir Liebe haben, dass wir in jeder Situation, wie auch Arthur das kurz gesagt hat, ich meine Freundlichkeit, auch vielleicht eine Situation, wo wir irgendwie ja, enttäuscht sind, wo vielleicht irgendetwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, oder wenn ich jemanden gebeten habe, etwas zu tun und die Person hat es nicht getan, wie reagiere ich da? Kann ich es trotzdem mit Respekt, mit Liebe sagen? Mitgefühl und Verständnis. Wir haben ganz viel in den letzten Tagen über das Mitgefühl gehört. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir viel zu kurz kommen. Habt ihr euch mal ganz bewusst Gedanken gemacht über Leute in eurer Gemeinde, die in Not sind und euch in ihre Lage hineinversetzt? Am besten kann man das, wenn man sie besucht. Und das einfach mal vor Ort mitzuerleben und mit den Leuten zu reden. Manchmal hilft es einfach nur, den Leuten zuzuhören, dass sie ihre Not einfach aussprechen können. Das ist wahres Mitgefühl. Und die Bibel sagt uns, wenn wir wissen, dass ein Bruder oder eine Schwester Not leidet, dass sie Kleidung braucht, Nahrung braucht, und wir sagen, ja, Gott gibt es dir, aber selbst nichts tun, dann ist unser Gottesdienst nichtig. Und Gott erfordert dich auf, dass du auch dieses wahre Mitgefühl und Verständnis hast. Verständnis finde ich auch immens wichtig und das fehlt oft eigentlich beiderseits. Von den Älteren, wie aber auch von den Jüngeren. Und dann entstehen Gräben, dass man sich überhaupt nicht versucht, in die Lage hineinzuversetzen von dem Menschen, der mir gegenübersteht. Dass ich überhaupt gar nicht wirklich eigentlich ehrlich zuhöre. Bis zum Schluss, sondern ich fange schon vorher an zu reden und nein, es ist aber doch so. Könnt ihr eurem Gegenüber bis zum Ende zuhören und euch wirklich darüber Gedanken machen? Macht ihr das? Das ist ja schon der nächste Punkt. Und was für mich auch sehr wichtig ist, ich hatte einen Fall in der Gemeinde, wo es eine Meinungsverschiedenheit gab zwischen mir und einem Bruder. Und ich habe das selbst gemerkt, natürlich, man ist von seiner Meinung überzeugt, das sind wir doch alle. Und Der erste Moment ist halt natürlich, man geht in die Offensive, man hat die passenden Bibelstellen und man bestärkt sich in dem Ganzen. Aber dann habe ich mich einfach mal hingehockt und habe gedacht, wieso überlege ich nicht einfach nur, aus welchem Gesichtspunkt er vielleicht die Sache sieht. Sich einfach mal in Ruhe selbst hinzusetzen und sich über das Gesprochene Gedanken zu machen. Du musst es ja danach nicht akzeptieren. Aber wenn du das nächste Mal mit dieser Person widersprichst und die Person merkt, okay, du hast dir wirklich Gedanken darüber gemacht, du hast darüber nachgedacht, dann kannst du auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Basis dich unterhalten, weil dein Gegenüber nimmt oder versteht, du nimmst ihn ernst, du nimmst ihn wahr, als das, was er auch ist, auch wenn er eine andere Meinung hat. Und ich finde, das ist einer der schwierigsten Punkte, andere Meinungen zu akzeptieren. Mir wurde einmal gesagt, ich danke dafür, dass mir das zwei Jugendliche gesagt haben, wenn bei uns die Jugendstunde zum Ende kam, meistens mache ich dann den Abschluss. Und wenn es eine Diskussion gab und dann wurde halt noch diskutiert. Und wenn ich dann gemerkt habe, das habe ich selbst nicht bemerkt, ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Und wenn dann sozusagen der letzte Satz mir nicht gepasst hat oder vielleicht auch der vorletzte Satz oder die letzte Aussage, dann habe ich eigentlich generell immer das letzte Wort haben wollen. Und wenn danach noch was kam, nochmal das letzte Wort. Und egal wie. Und dann haben die zwei Jugendlichen mich angesprochen und gesagt, Eugen, merkst du nicht, dass du eigentlich immer das letzte Wort haben musst? Okay. Und ich habe darüber nachgedacht, das stimmt. Ich kann einfach eine Sache nicht stehen lassen. Und ich musste jedes Mal dann doch irgendwie noch, nee, das ist aber so. Lerne, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Und wenn die Meinung auch völlig falsch ist, dann bringen wir meistens mit den Diskussionen niemals oder kommen wir nicht auf einen Nenner. Bete dafür. Geh ins Gebet und bring es zu Gott. Er kann es bewirken, er kann Veränderung schaffen. Wir Menschen, wir denken oft, wir müssen die Welt verändern, das können wir nicht. Irgendwann mal kommen wir zu dem Punkt, wo wir einfach unsere absolute Machtlosigkeit erkennen. Und ich danke Gott dafür, dass wir das erkennen dürfen und dass wir es zu Gott bringen dürfen. Und dann dürfen wir unglaubliche Dinge erleben, dass Gott Veränderung schafft. Und deswegen wünsche ich mir, das ist eigentlich das ideale Bild einer Gemeinde, dass sich Alte und Junge sich gegenseitig unterordnen, kein Herrschen, sondern ein sich in Liebe begegnen, mit all diesen Punkten. Sich gegenseitig zu tragen, nicht abzustoßen, nicht abzulehnen, sondern sich gegenseitig zu tragen in wahrer Liebe. Helmut hat einmal gesagt, das war auch bei den Jugendbibeltagen, die Hand Gottes ist so niedrig, da kommt man als Großer nicht runter. Das war bezogen auf Vers 6 und das stimmt. Die Hand Gottes, die Aussage, die war mir so wichtig, die Hand Gottes ist so niedrig, da kommst du nicht runter, wenn du hochmütig oder stolz bist. Wir müssen vor Gott klein werden, dass wir unter diese Hand Gottes kommen können. Aber wisst ihr, was das Besondere ist? Irgendwann mal, dann dreht Gott die Hand und dann stehen wir auf dieser Hand und dann wird uns Gott erhöhen. Das ist das, was wirklich zählt. Und was bedeutet es auch in unserem Leben praktisch? Manchmal einfach sich zurückzunehmen. Manchmal vielleicht nicht auf Konfrontation zu gehen. Manchmal einzustecken, auch wenn man ungerecht leidet. Gott wird dich erhöhen, wenn du es in wirklicher Demut erträgst. Dessen kannst du dir sicher sein, dass Gott die Menschen erhöht hat, die sich vor ihm gedemütigt haben. Aber genauso gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen sich selbst erhöht haben und ins absolut Bodenlose gefallen sind. Heute haben wir kurz von Saul gehört. Saul ist eine der traurigsten Veränderungen der Bibel. Am Anfang war er so ein schüchterner Kerl, der hatte sogar Angst, sich öffentlich zu präsentieren, als er zum König ernannt wurde. Die mussten ihn ja fast schon, oder nicht fast schon, die haben ihn gesucht. Samuel musste sagen, wo sie ihn finden. Und was war am Schluss? Er hing so machtbesessen an seinem Amt, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn und seinen ehemaligen Diener zu töten, weil er nur noch gegen Gott kämpfte. Und Gott, er hat ihn gedemütigt, aber leider auf eine ganz schmerzhafte Art und Weise. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass ihr euch das, gerade diesen Punkt mitnehmt, dass ihr euch selbst hinterfragt, wie euer Umgang ist mit euren Mitmenschen, auch in der Jugend. Wie begegnet ihr vielleicht jüngeren Menschen in eurer Jugend? Versucht ihr vielleicht irgendwie dann doch so ein bisschen klarzumachen, dass wir sind jetzt die Älteren, du bist jetzt neu dazu gekommen, jetzt, du bist jetzt mal in der Rangfolge, aber erstmal ganz unten. Gell? Also erstmal 4 Jahre dabei sein und dann, wenn du oben bist, dann hast du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Nein, das ist nicht Demut und das ist keine Liebe. Ordnet euch einander unter. Und ihr werdet es erleben, das ist etwas Wunderschönes. Und ich wünsche mir, und ich weiß es, es wird in Erfüllung kommen. Spätestens im Paradies und im Himmel. Und darauf freue ich mich, das sage ich euch ganz ehrlich. Das Schönste und das Beste, worauf ich mich freue in der Ewigkeit, ist, dass wir Friede haben, wahre Demut und Liebe. Grenzenlose Liebe. Wenn wir die Augen für jedes letzte Detail geöffnet bekommen und merken, was aus den Augen Gottes wichtig ist. Und plötzlich ist es möglich, in Harmonie zu leben. Etwas, was auf dieser Erde nicht möglich ist. Etwas, was auch der Teufel immer wieder versucht, in Gemeinden reinzubringen. Vielleicht über dich. Vielleicht bist du der Unruheherr, der versucht, irgendwie Unruhe zu stiften. Hinterfrag deine Motive. Was tust du und aus welchem Motiv? Dann möchte ich zu diesem nächsten, eine Frage, die will ich noch, bevor wir weitergehen, euch mitgeben. Macht euch kurz Gedanken, wer ist für euch eine Autoritätsperson? Habt ihr eine Autoritätsperson? Und könnt ihr 5 Autoritätspersonen aufzählen? Aber ich mache eine Einschränkung, die Person muss über 30 sein. Weil ich habe die Befürchtung, ganz viele haben nur Autoritätspersonen, die ziemlich im gleichen Alter sind oder zumindest Personen, vor denen sie Respekt haben. Und deswegen die Frage an dich, hast du wirklich Autoritätspersonen, die du auch als Autorität siehst? Also ich hoffe, dass ihr zumindest eure Mama und Papa da wirklich sofort dazu zählen könnt. Aber dass ihr noch viele andere Personen in dieser Liste aufzählen könnt. Und ich möchte euch noch ein anderes Bild zeigen, auch wieder bezogen auf die Ehe. Ich danke Gott, dass meine Frau und ich uns lieben dürfen, aber angenommen, meine Frau würde die Liebe nicht mehr erwidern. Bin ich dann sofort eigentlich in der Lage, oder dann ist es dann so, dass ich sofort auch meine Liebe auch einstellen muss, okay, meine Frau liebt mich nicht mehr, es ist absolut vorbei. Ist es das, was Gott uns vorgelebt hat? Gott sagt, auch wenn der Mensch untreu ist, bleibt die Treue Gottes bestehen. Ganz viele Menschen haben ihre Ehe gerettet, indem sie an diesem Eheversprechen festgehalten haben, auch wenn der Partner diese Liebe nicht mehr erwidert hat und diese Liebe erwiesen haben und noch mehr erwiesen haben und sie konnten die Ehe retten. Und genauso ist es auch, seid ihr mal angenommen, jemand von den Ältesten oder von den Älteren aus der Gemeinde begegnet euch nicht mit dem nötigen Respekt, den ihr vielleicht irgendwie als solchen seht. Seid ihr dann davon befreit, diese Person nicht mehr als Autorität zu sehen? Nein, das ist nicht das, was Gott in seinem Wort verlangt hat, sondern, und das durfte ich selbst auch erleben, oft sind genau die Menschen, die uns unbequem sind, der größte Schleifstein für dein eigenes Leben. Vielleicht Menschen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise, irgendeine Verhaltensweise mir persönlich nicht passen. Ich hatte so eine Person und dann kam mein Cousin, den habe ich eingeladen zum Abendessen, und er war damals nicht bekehrt und er sagt dann zu mir, weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gibt die und die Person in der Gemeinde, die kommen bei allen nicht so gut an. Und ich so, oh, ich war davon betroffen. Und er sagt zu mir, aber weißt du was, ich glaube, dass die 2 ganz wichtig sind in der Gemeinde, weil die bewirken, dass sich die Menschen verändern. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass ich entweder verbittere, negativ über die Person denke, vielleicht mich negativ über die Person äußere. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich mich selbst hinterfrage, wieso ärgere ich mich überhaupt über diese Person? Und das war der Punkt, der bei mir dann einfach sozusagen gereift ist, wo ich dann darüber nachgedacht habe und Gott danken durfte, dass mein Cousin, der nicht bekehrt ist, eigentlich genau auf den wunden Punkt getroffen hat. Dass er mir gezeigt hat, das Problem ist nicht die Person, sondern das Problem bin ich. Das Problem liegt in mir. Und jetzt kann ich plötzlich da sitzen und ich kann die Zeugnisse hören, ich kann Ja und Amen sagen und da gibt es gar nichts mehr, was mich daran stört. Wie kann das sein? Oftmals liegen die Probleme nicht an eurem Gegenüber, sondern an dir selbst. Und es ist nicht, oder Gott fordert uns nicht auf, Autoritäten zu verwerfen, nur weil sie nicht vielleicht so leben, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Ganz im Gegenteil. Ich möchte zum nächsten Punkt übergehen. Das habe ich gesagt, aber nicht eingeblendet. Gebet füreinander. Wieso ist Demut wichtig? Also ich habe es schon gesagt, zum einen, weil es ein Gemeindeleben, ein schönes Gemeindeleben ermöglicht, wenn sich Menschen in Demut begegnen. Aber es ist noch viel mehr. Wir haben es gehört, unter die Hand Gottes zu kommen, ist nicht möglich, ohne sich zu demütigen. Und es ist noch viel mehr. Unser Motto lautet, jung sein und dem Herrn gefallen. Wollt ihr dem Herrn gefallen? Ich denke, ich lasse es mal weg, dass ihr die Hand hebt, weil ich weiß, oder ich gehe mal stark davon aus, dass alle die Hand heben würden. Wenn ihr dem Herrn gefallen wollt, dann werdet und seid demütig. Es gibt nichts anderes, was Gott so hasst, wie den Stolz. Und Petrus, er hat sich diese Verse auch nicht hundertprozentig, sage ich mal, so aus seinen Gedanken entnommen, sondern er hat das gelesen. Er bezieht sich hier einmal auf Sprüche 3, Vers 34. Und das Gleiche, das wird nochmal von Jakobus aufgegriffen, in Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Und wenn ihr, das lasse ich jetzt weg aus Zeitgründen, aber wenn ihr euch diesen Abschnitt aus Jakobus vorlest oder durchlest und wenn ihr diesen Abschnitt hier aus Petrus lest, dann werdet ihr merken, wie ähnlich und wie parallel eigentlich Jakobus und Petrus geschrieben haben. Einfach weil der Heilige Geist sie auf die richtigen Gedanken hingeleitet hat. Und ich glaube, Idi hat es am Sonntag vorgelesen. Sprüche 16, Vers 5. Da heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dem Herrn ein Greuel. In der Bibel, in Könige und Chronik, da sehen wir, wie sich Könige entwickelt haben. Kennt ihr den König Josia? Josia kam nach einer relativ schlimmen Herrschaftszeit an die Macht. Und es ist ein trauriger Abschnitt in der Geschichte von Juda. Juda war eigentlich immer der gottesfürchtigere Part, sage ich mal. Israel hat eigentlich noch viel gottloser gelebt wie Juda. Juda hat es doch immer wieder geschafft, dadurch, dass sie Gottes oder halbwegs gottesfürchtige Könige hatten, auch eine Gottesfurcht im Volk zu erhalten. Und dann kam Manasse, der Gott regelrecht provoziert hat. Er hat ihn herausgefordert. Er hat ihn ja zu einem Kampf herausgefordert, wo Gott ihn zerbröselt hat. Wo Gott ihm so eine große Gnade geschenkt hat, ich hätte diesem Manasse niemals Gnade gewährt. Wenn wir das durchlesen, was er getan hat, das ist unglaublich. Und Gott, er vergibt diesem ruchlosen und sündigen Manasse, er bekommt Gnade und ändert sich. Aber leider den Weg, den er eingeleitet hat, der war nicht mehr zu ändern. Das Volk ist diesen Weg dann weitergegangen, den Weg des Götzendienstes. Und dann kam der letzte Sonnenschein in der Geschichte von Juda, der König Josia. Er kam früh an die Macht und er hat die Wege Gottes gesucht. Und er ließ den Tempel renovieren und aufräumen. Und bei diesem Ereignis wurden die Gesetze gefunden, also das Buch Mose. Und es wurde zu Josia gebracht. Und Josia, er lässt sich das Buch vorlesen und was passiert? Er zerreißt seine Kleider und demütigt sich vor Gott. Und er schickt sofort auch die Propheten und sagt, bitte zu Gott, dass das, was uns jetzt drohen wird, dass es nicht eintreffen möchte. Weil er wusste, die Gesetze sind klar. Wir haben gegen all diese Gesetze verstoßen und die Konsequenz war dadurch auch klar. Und die Propheten, sie gehen hin und bringen ihm die Nachricht, du hast Gnade vor Gott gefunden, weil du dich gedemütigt hast vor Gott. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, ohne sich selbst oder von Gott gedemütigt zu werden. Und ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle lesen, die das eigentlich auch sehr gut zum Ausdruck bringt, aus Jeremia, Kapitel 36, Vers 7. Vielleicht werden sie sich vor dem Herrn demütigen und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und Grimm, den der Herr diesem Volk angekündigt hat. Also die Geschichte hat sich immer wieder wiederholt. Aber hier in den älteren Luther-Übersetzungen heißt es, dass sie sich demütigen und bekehren. Und auch diesen Zusammenhang finden wir immer wieder. Der Weg, der schmale Weg, beginnt damit, dass wir uns durch die Pforte hindurch bücken müssen. Es geht nicht, dass wir mit unserem Hochmut und Stolz vor Gott bestehen können. Gott hasst es. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wieso es wichtig ist, ein echtes und ein demütiges Herz zu haben. Ich möchte jetzt zum nächsten Punkt, Vers 7, kommen. Gottes Angebot. Da heißt es in Vers 7, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich mich für diesen Abschnitt entschieden habe, habe ich von Vers 5 bis 11 immer wieder gelesen. Und ich habe es gelesen und gelesen, aber diesen Vers habe ich irgendwie nicht in den ganzen Kontext hineingebracht. Irgendwie finde ich, war das so der erste Abschnitt, dann irgendwie kommt so eine Unterbrechung, so eine Art eine Zwischentrennlinie mit Vers 7 und danach kommt ein zweiter Gedanke. Ich habe das nicht so richtig zuordnen können. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Und manche, die erklären es so, dass wir demütig sein müssen, um unsere Sorgen eigentlich komplett Gott anzuvertrauen. Weil solange wir nicht demütig sind und erkannt haben, dass wir die Hilfe Gottes brauchen, halten wir immer an unseren Problemen fest und machen dann an dieser Sache weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nicht befriedigt. Und ich habe dann weitergeschaut. Dieser Vers stammt aus Psalm 55. Das ist ein Psalm von David, wo er beschreibt, wie ihm sozusagen Geschwister aus der Gemeinde heuchlerisch und falsch begegnen. Und David, er will natürlich das Recht haben oder Recht bekommen, aber nachdem er das Ganze eigentlich sozusagen beschreibt, diesen Missstand, kommt er am Schluss zu dem Punkt, wo er sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was wollte David damit aussagen? Und ich denke, das habt ihr auch schon oft erlebt, wenn ihr irgendwie Probleme hattet. In den Zeugnissen kam es auch immer wieder vor mit Leuten aus eurer Klasse, mit Arbeitskollegen, mit euren Vorgesetzten, mit vielleicht Leuten aus eurer Gemeinde, die euch vielleicht sogar auch Unrecht tun. Es gibt immer die Möglichkeit, sich selbst das Recht zu schaffen. Aber David hat sich für den richtigen Weg entschieden und er hat gesagt, ich werfe diese Sorge auf Gott. Und ich lasse Gott dieses Problem regeln. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch, ihr habt es schon erlebt, dass es ein Problem, ein zwischenmenschliches Problem gab. Und ihr habt euch entschieden, es Gott anzuvertrauen. Und ihr habt gebetet und ihr durftet es erleben, dass Gott das Problem gelöst hat. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht nicht jeder, aber die meisten oder viele von euch. Und genau das ist das Angebot Gottes, dass wir unser Leben ihm anvertrauen dürfen und dass Gott diese zwischenmenschlichen Probleme regelt. Und es ist unglaublich, wie Gott die Menschen verändert, wie Gott die Probleme regeln kann und wie Gott dann plötzlich die Menschen austauscht. Ihr dürft es erleben und nehmt das einfach als einen Gedanken für euch mit, wenn es wieder Menschen gibt, die euch Unrecht tun. Versucht nicht, eure eigene Rechtfertigung zu suchen, sondern lasst Gott für euch streiten. Ich möchte jetzt zu dem letzten Abschnitt kommen, die Notwendigkeit der Demut. So habe ich jetzt diesen letzten Abschnitt umschrieben. Ich möchte das mit euch jetzt auch von Vers 8 bis 11 lesen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselbe Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Teufel, er umkreist dich. Das ist die absolute Realität. Das sagt uns das Wort Gottes, das dürfen wir erleben, dass die Männer Gottes genauso auch umkreist wurden und dass der Teufel vor ihnen genauso wenig Halt gemacht hat wie vor euch. Und ich sage euch, wenn der Teufel euch nicht mehr umkreist, dann habt ihr ein Problem. Weil dann seid ihr entweder tot oder er hat euch schon gefressen. Was im Endeffekt das Gleiche ist. Und Petrus, er sagt dann auch, das ist die Realität in deinem Leben, aber dann sagt er, und er fordert uns auf, dass wir Gott vertrauen sollen. Er sagt, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselbe Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Gott ist es, der dir in dieser Situation beistehen kann. Und der letzte Punkt ist, dass nichts kann uns von dieser Liebe, von dieser Herrlichkeit Gottes trennen. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung, die Gott dir gibt. Und ich fand es schön, das haben wir auch in den Zeugnissen und teilweise in den Gebeten gehört, dass es Menschen unter euch gibt, die fest daran glauben. Die fest daran glauben, dass es nichts gibt, was euch von Gott trennen kann. Der Teufel, er wird genau an diesem Punkt alles dran setzen, um euch in Zweifel zu bringen. Euch irgendwie versuchen, weiszumachen, dass ihr keine Gnade mehr habt oder dass ihr jetzt irgendwie in Sünde gefallen seid und dass Gott euch verachtet und dass ihr gar nicht vor Gott kommen sollt. Die schlimmste Entscheidung, die wir treffen können, ist, diesem Zweifler oder diesem Lügner Glauben zu schenken. Und deswegen sagt auch Petrus, der Teufel umkreist dich, aber vertrau auf Gott und dann kann dich nichts, aber auch gar nichts von dieser Liebe Gottes trennen. Und ich finde es einfach wunderschön. Ich weiß nicht, wer von euch von John Bunyan die Pilgerreise kennt. Da gab es auch die Situation, wo der Christ, ich glaube, er ging auf ein Schloss zu. Und da waren Löwen und er bekommt sofort Angst und er möchte eigentlich umdrehen, bis er dann aufgefordert wird, einfach durchzulaufen. Und er läuft und dann erkennt er, dass beide Löwen an der Kette sind. Und die können nur so weit kommen, dass sie ihn aber nicht verletzen können. Er ist dann zwischen den zwei Löwen durchgelaufen, aber sie konnten ihm nichts tun. Gott hat den Teufel gebunden, am Kreuz auf Golgatha. Und er hat ihm die Macht genommen und du bist sein Kind. Und nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Lass dich nicht von diesem Lügner, von dem Vater der Lüge, in Zweifel hineinreißen. Das ist nämlich genau das Ziel, das der Teufel mit deinem Leben verfolgt. Und hier greift er dann auch nochmal das Wort, das Leiden nochmal auf. Ich glaube, Nico hat es ja schon gesagt, dass in jedem Kapitel wird das Wort Leiden aufgegriffen. Es kann auch sein, dass wir in unserem Umfeld, auch vielleicht in der Gemeinde, gewisse Leiden erdulden müssen. Aber auch genauso auch da, der Teufel, er versucht auch durch die Gemeinde hindurch, Unruhe zu stiften, Unfrieden zu stiften. Und es gibt immer die Möglichkeit, sich falsch oder richtig zu entscheiden. Die Entscheidung habt ihr immer. Und es wird immer so sein, dass der Teufel mit seinen Lügen versuchen wird, euch zu den falschen Entscheidungen hinzureißen. Seid bereit, lieber Leiden auf euch zu nehmen, ungerecht behandelt zu werden, als dass ihr euer eigenes Recht sucht und letztendlich in diesem Hochmut landet, weil ihr eigentlich nur noch für euch selbst kämpft. Und ich finde es wunderbar, dass Petrus hier nochmal auf die ewige Herrlichkeit eingeht. Mit dem Gedanken kommt er eigentlich zum Abschluss des Briefes. Petrus, Paulus, alle anderen, sie sprechen immer wieder von der ewigen Hoffnung. Ich glaube, uns ist das nicht so ganz bewusst. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir darüber erst da wirklich Gedanken gemacht habe, als meine beiden Großmütter innerhalb von 2 Wochen verstorben sind. Da habe ich mir ehrlich Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Und das ist eigentlich, von euch ist die Ewigkeit nicht viel mehr entfernt wie von mir unter Umständen. Macht euch Gedanken über die Ewigkeit. Seid euch bewusst, was die Ewigkeit ist. Seid euch bewusst, was Gott euch in der Ewigkeit schenken möchte, welche Herrlichkeit er für euch vorbereitet hat. Nur dann, wenn wir das vor Augen haben, wenn uns das klar geworden ist, was Gott uns schenkt durch seine Erlösung, dann können wir mit dieser ewigen Hoffnung leben, diese Herrlichkeit vor Augen haben. Und da dürfen wir auch Gott bitten, dass er uns diese Dinge groß werden lässt, dass wir es begreifen, was er für uns erkauft hat, was er uns schenken möchte. Ich möchte nur noch einen letzten Punkt aus dem Römerbrief lesen. Die wahre Zuversicht. Ich denke, eigentlich alle von euch kennen diese Bibelstelle, davon bin ich überzeugt, aus Römer Kapitel 8. Ich möchte euch das einfach mitgeben, weil es den Gedanken von Petrus sehr gut unterstützt. Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nehmt einfach diese Worte für euch mit, als feste Zuversicht, dass ihr auf Gott vertrauen könnt, dass von euch von Gott nichts trennen kann und dass ihr darauf fest vertrauen dürft. Ich bin jetzt eigentlich am Ende und ich möchte eigentlich nur einen ganz kleinen Gedanken noch mitgeben. Wie kann ich demütig werden? In Deutschland, glaube ich, halten sich 70% der Deutschen für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Es liegt einfach in der Natur. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu einem ADAC-Fahrtest habe ich auch gedacht, dass ich ein guter Autofahrer bin, aber irgendwie da habe ich so versagt. Da wurde es mir klar, okay, so gut wie ich dachte, bin ich denn doch nicht. Das ist der erste Punkt. Wie wird ein Mensch demütig? Eine echte Sicht auf sich selbst zu bekommen. Wie bekomme ich eine Sicht, eine externe Sicht auf mein eigenes Leben? Erstmal natürlich durch das Wort Gottes. 2. Korinther Kapitel 3, sagt uns, wenn wir ehrlich vor Gott treten, dann wird das Wort unser Spiegel und es verändert uns. Aber, und das ist leider etwas, was in unseren Gemeinden nur bedingt ausgeprägt ist, das liegt aber auch daran, dass wir sehr schnell beleidigt sind, Ermahnung, ehrliches Feedback. Wer von euch ist mal zu seinem Freund gegangen oder vielleicht zu jemandem aus der Jugend und hat gesagt, du, ich weiß nicht, ich finde, du hast dich im letzten Jahr verändert. Du bist ziemlich eingebildet geworden und dein Verhalten ist den anderen nicht ganz korrekt gegenüber. Es ist vielleicht hart, ich gebe es zu. Aber ich sage es einfach aus der Erfahrung heraus, weil ich genau das erlebt habe. Meine Schwester ist mal zu mir gekommen und es war am Küchentisch und hat dann zu mir gesagt, okay, Eugen, ich würde gerne mit dir ein paar Minuten sprechen. Ich dachte, okay. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, ein paar Leuten ist aufgefallen, dass du dich in manchen Hinsichten nicht ganz korrekt verhalten hast. Sie ist dann auch gar nicht auf die Details eingegangen, aber ich bin Gott so unglaublich dankbar, dass es wenigstens ein paar Menschen gibt, die offen und ehrlich miteinander umgehen können. Das ist für mich ein Geschenk, ein unglaubliches Geschenk, weil ich war nicht verletzt, das sage ich jetzt gar nicht irgendwie zu meiner Ehre, sondern ich war so dankbar. Jetzt stellt euch mal wirklich vor, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt wirklich die Realität war oder ob das vielleicht nur ein Anfangsstadium war, vielleicht auch einfach nur ein Empfinden der Person. Aber ich konnte mich da einfach hinterfragen und mir dessen bewusst sein, dass ich einfach aufpassen muss. Wärt ihr darüber dankbar gewesen? Ich wünsche es für euch, dass ihr nicht darüber dann eingeschnappt seid, sondern dass ihr das ehrlich und in Demut annehmen könnt. Ich danke Gott dafür, dass er mir einfach in der Hinsicht und in der Situation die nötige Demut geschenkt hat, es anzunehmen, ehrlich zu mir selbst zu sein, dass ich mir darüber Gedanken machen konnte. Und natürlich die Führungen Gottes im Leben. Wenn ihr, sage ich mal, die Ermahnungen ignoriert, wenn ihr das Wort Gottes ignoriert, Gott findet den Weg, euch zu demütigen. Glaubt es mir. Das werdet ihr immer wieder erleben dürfen. Und selbst Paulus beschreibt es in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, dass Gott hat es zugelassen, dass er geschlagen wurde, dass er sich nicht überhebt. Und wenn Gott es erkennt, dass ihr in der Hinsicht Gefahr lauft, er wird Mittel und Wege finden, aber es ist die Frage, in welchem Stadium wir es erkennen. Und dann wird es nur noch schmerzhafter, je länger wir eigentlich darauf warten, bis wir uns von Gottes Wort verändern lassen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass ihr ehrlich zu euch selbst seid, dass ihr ehrlich untereinander seid, dass ihr ehrlich seid beim Lesen des Wortes Gottes, dass ihr nicht das Wort Gottes lest für irgendjemanden, sondern dass ihr das Wort Gottes lest für euch, für euer Leben. Und das Wort Gottes wird euch verändern. Und ich danke Gott dafür. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur noch Gott einen Dank bringen. Mir ging es gestern nicht sehr gut. Das hat sich dann auch bis in den Abend hineingezogen. Und ich habe heute Nacht auch nicht sonderlich gut geschlafen. Hatte dafür ein bisschen mehr Zeit zu beten. Und gestern saß ich oben. Und Gott hat zu mir gesagt, morgen, wenn du hier vorne stehen wirst, wirst du das alles nicht spüren. Und ich war so kleingläubig, ich dachte, ich habe dann überlegt, vorzugehen und das einfach zu zeugen und einfach das zu sagen. Aber ich habe dann irgendwie noch die Zweifel gehabt und jetzt stehe ich hier und ich darf etwas erleben, was ich vor einer Stunde nicht geglaubt hätte, dass es mir wesentlich besser geht und dass Gott einfach sein Wort hält und seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Und dafür danke ich Gott. Lasst uns zusammen beten.